Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Die Digitalisierung zwingt zum Wandel, auch die Medien. Aber wie soll er aussehen, dieser digitale Wandel? Dies wird seit einigen Jahren heiß diskutiert mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn hier geht es um unsere Gebühren.
Da ist der Anspruch besonders hoch. Kurz vor den Wahlen hat jetzt ein offener Brief von Vertretern aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Debatte neu belebt. Alle Hintergründe und worum es in diesem Brief geht, gibt's in dieser Sendung. Und dazu begrüßen Sie Theresa Sickert
und Vera Linz. Herzlich willkommen.
Auch Print ist im digitalen nicht mehr das, was es mal war. Dass das Medium Audio nicht mehr exklusiv dem Hörfunk eigen ist, zeigt die große Anzahl von Podcasts, die inzwischen auch aus Zeitungshäusern kommen. Wir haben den Podcast-Start von Zeit Online uns angeschaut.
Ja, und außerdem widmen wir uns der Bedrohung durch gehackte Sexroboter, schauen uns die Ausstellung Signals in Berlin an und waren beim Besuch der Republika in Thessaloniki dabei. Und Netzmusik gibt es auch, zum Beispiel von dem Belgier Oswald Kromheke. Der produziert Elektro-Swing, bei dem man kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben kann. Volta heißt sein letztes Album und daraus hören wir Go Slow.
Breitbandbesprechung.
Die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen im digitalen Zeitalter ist wieder in den Fokus der Debatte gerückt. Rechtzeitig zur IFA Anfang September hatte etwa der Lobbyverband der Privatsender VPRC Forderungen gestellt. 6 Thesen, in denen unter anderem weniger Werbung gefordert wird oder auch, dass Inhalte in den Mediatheken den Nutzern kürzer zur Verfügung stehen sollen.
Ja, da liest sich der offene Brief von über 40 Wissenschaftlern und Vertretern der Zivilgesellschaft, über den wir jetzt reden wollen, wie ein Kontrastprogramm. Ebenfalls veröffentlicht in diesen Tagen enthält der Brief 10 Thesen, zum Beispiel der Online-Auftrag muss weitergefasst werden oder Sender müssen Plattformen werden oder eine Plattform werden. Aber auch mehr Transparenz wird gefordert von den Öffentlich-Rechtlichen. Bei uns im Studio ist Daniel Buß, der sich speziell mit Medienpolitik beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Solche Thesen werden ja in aller Regel sehr gezielt platziert. Warum werden gerade jetzt diese Thesen verteilt? Also inwiefern hat das etwas damit zu tun, dass wir in wenigen Tagen Bundestagswahl haben?
Also erstmal schon eine ganze Menge. Es geht aber auch um grundsätzliche Entscheidungen, die die Politik letztlich treffen muss für die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender. Vielleicht erstmal zum Wahlkampf. Die Medienpolitik ist ja eigentlich Sache der Länder und nicht der Bundesregierung oder des Bundestags. Mit der Wahl hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Trotzdem finden sich zumindest in einigen Wahlprogrammen sehr konkrete Ziele, wie mit ARD, ZDF und Deutschlandradio umgegangen werden soll.
Ja, nehmen wir mal die AfD als ein radikales Beispiel. Die würde den Rundfunkbeitrag ja gern abschaffen. Wie stellt sie sich das im Detail?
Ja, sie würde den Rundfunkbeitrag tatsächlich streichen. Schlägt sie vor, einen Bürgerfunk einzurichten, der deutlich kleiner sein soll. Keine Unterhaltung mehr, keine Kommentierung mehr, rein Informationen. Nüchterne Informationen vor allen Dingen. Und diesen Bürgerfunk sollen dann auch nur die bezahlen, die ihn nutzen wollen. Also eine Art Pay-TV letztlich für öffentlich-rechtliches Programm. Mit der FDP fordert aber auch eine etablierte Partei eine deutliche Verkleinerung, nämlich um die Hälfte. Und die jungen Liberalen, also die jungen FDP-Mitglieder, sogar die Abschaffung des Rundfunkbeitrags wie die AfD. Das sind alles populäre Forderungen, deswegen finden die sich auch in den Wahlprogrammen. Viel entscheidender aber ist, was hinter den Kulissen der Länder gerade passiert. Die sogenannte Rundfunkkommission will nämlich in den nächsten Monaten gleich 2 wichtige Entscheidungen treffen. Sie will den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender für das Netz aktualisieren, also entscheiden, was die Sender künftig im Internet veröffentlichen dürfen und was nicht, und sprich, wie viel Text und wie lange Beiträge und Sendungen überhaupt abrufbar sein sollen.
Diese sogenannte Depublikation ist ja schon lange in der Debatte. Viele Nutzer regen sich darüber auf, dass Inhalte nach einer gewissen Zeit aus dem Internet dann wieder verschwinden. Wird jetzt die Politik auf die Wünsche der Nutzer eingehen?
Also die Rundfunkkommission hat schon in den vergangenen Monaten sich dazu eingangs beraten und zu erkennen gegeben, dass sie diese Löschpflichten zumindest für Informationsinhalte deutlich lockern, vielleicht sogar ganz abschaffen will. Beschlossen ist das aber eben noch nicht. Deswegen ist da letztlich auch ein Lobbying aus Sicht beispielsweise der privaten Konkurrenz gerade sehr angebracht. Und außerdem steht noch eine sogenannte Strukturreform an. ARD, ZDF und das Deutschlandradio arbeiten gerade an einem großen Plan, wie sie bei Verwaltung und Technik sparen können, also jenseits des Programms, indem sie kooperieren oder vielleicht sogar einzelne Einheiten ganz zusammenlegen, die es bislang in diesem föderalen Sendersystem mehrfach gibt. Diesen Plan, über die Politik dann entscheiden möchte, legen die Sender noch in diesem Monat vor. Es geht also gerade um ziemlich viel hinter den Kulissen und deshalb ist es eine regelrechte Lobby-Schlacht entbrannt.
Die Verfasser dieser 10 Thesen, also die über 40 Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft, die verfasst haben, die sind aber schon eindeutig auf der Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, oder?
Ja, die Verfasser verschweigen zum Teil sogar, dass einige von ihnen den Sendern ziemlich nahestehen, entweder weil sie als Berater viele Aufträge von den Sendern bekommen oder auch mal Mitarbeiter waren. Trotzdem bleibt der Brief natürlich legitim. Er ist Teil des Lobbyings, das es vor Gesetzesänderungen natürlich braucht. Interessenvertretung aus verschiedenen Perspektiven. Ich wundere mich ja, dass die Sender ihre Fans nicht offensiv mobilisieren. Die BBC hat das vor ein paar Jahren getan, als es eine ähnliche Debatte in Großbritannien gab. Da hat sie einigen, die gesagt haben, sie bräuchten die BBC gar nicht und wollten auch nicht dafür zahlen, in einem Experiment 9 Tage lang das Programm entzogen. Und danach wollten mehr als die Hälfte die Angebote doch behalten und auch weiter dafür bezahlen.
Machen die Sender denn ihre Interessen gar nicht klar?
Schon, aber das Ganze läuft ziemlich im Hintergrund. Die ARD hat etwa eine Veranstaltungsreihe gegründet, Auftrag der Zukunft, diskutiert dort mit Wissenschaftlern und Politikern. Das Ganze ist aber nicht frei zugänglich, etwa nicht für Berichterstatter. Gleichzeitig nutzen die Konkurrenten aber, also die Privatsender und vor allem die Verlage, im Lobbying praktisch alle Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen, auch ihre eigenen Medien sehr offensichtlich. Die FAZ fährt ja schon eindeutig einen Lobbykurs, spricht von Staatsfunk, von Zwangsgebühren und digitaler Gratispresse. Etwas, das auch der Verlegerverband BDZV den Sendern immer wieder vorwirft. Dazu nur ein Beispiel. Ich war neulich auf einer Sitzung der Medienkommission der SPD, die zugänglich war. Dort war BDZV-Präsident Matthias Döpfner eingeladen, der auch den Verlag Axel Springer leitet. Und Döpfner hat dort gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verrennt sich in der Idee, im Grunde ein digitaler Zeitungsverleger zu werden. Die These ist, wenn die Sender auch viel Text frei ins Netz stellen, kann niemand im Netz Texte von Zeitungen kaufen, also würde das nicht tun. Dieser Logik, finde ich, kann man ja auch durchaus etwas abgewinnen. Warum auf Seiten der Verlage für Nachrichten und Analysen zahlen, wenn sie andere, die Öffentlich-Rechtlichen, frei anbieten? Die Verfasser des offenen Briefs fordern wiederum, dass die Sender im Netz frei agieren können und das sogar im Lokalen, wenn Zeitungen dort ihre Lokalredaktion zurückfahren. Das ist eine krasse Gegenposition zu den privaten Medien im Lobbying. Und die Verfasser des Briefes betonen auch, dass es mit den Sendern starke, unabhängige Medien braucht, während Printmedien ja immer irgendwelchen kommerziellen Interessen folgen.
Würdest du sagen, Daniel, diese Thesen im offenen Brief hätten genauso gut von den Intendanten der Sender geschrieben werden können?
Ja, das glaube ich wiederum nicht. Ihnen wird zwar vieles gefallen, aber auch nicht alles. Die Autoren wollen zum Beispiel, dass die Archive frei im Netz stehen und die Urheber, also Produzenten und Autoren, entsprechend entschädigt werden, bezahlt werden extra. Das würde mehr Geld kosten, das wollen die Sender so erstmal nicht. Außerdem heißt es in den Thesen, auch klassische Angebote müssen überprüft werden, also gegebenenfalls Sendungen oder Kanäle zugunsten des, wie es da heißt, Leitmediums Internets zu streichen. Das würde den Sendern sicher wehtun. Das Thesenpapier, kann man sagen, läuft unter der Überschrift ja, aber zum Beispiel ja, aber nur, wenn die Sender stärker als bisher digitale Kanäle bedienen und dafür auch ihre Strukturen aufbrechen. Wenn es mehr Transparenz gibt, es sollen etwa alle Prüfberichte der Rechnungshöfe frei ins Netz. Das wollen Intendanten vermutlich nicht. Unterm Strich ist aber schon klar, mit den Verfassern des Briefes haben die Sender in der Lobbyschlacht eher neue Verbündete als Gegner bekommen.
Und in dieser Woche wird das Thema nochmal weiter diskutiert werden.
In der kommenden Woche gibt es zwei große Termine. Am Montag kommen die Zeitungsverleger auf ihrem Jahreskongress zusammen. Mitte der Woche dann die Intendanten. Ich glaube schon, dass wir jetzt sowas wie die größte Schlacht vielleicht medienpolitisch erleben werden, die es bislang gegeben hat.
Vielen Dank, Daniel Buß. Und den Link zu den Thesen finden Sie auf unserer Website unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Acts, deregulation tactics.
Dinosaur Bones, ein ganz aktueller Song, der von den ständigen Ablenkungsstrategien des Donald Trump handelt. Der Song stammt von dem Künstlerduo Kara Square und Piero Pilucci. Beide leben 4500 Kilometer voneinander entfernt. Kara Square ist eine amerikanische Singer-Songwriterin aus Ohio und Piero Pilucci heißt eigentlich Claudio Pagani und lebt in der italienischen Toskana. Gefunden haben sie sich über die Creative Commons Remix-Plattform CC Mixter und aus ihrer Zusammenarbeit sind dann mehrere Alben entstanden, die am ehesten als eine Mischung aus Tex-Mex-Gitarre und Ukulele-Surfer-Style zu beschreiben sind.
Breitband. Podcast-Kritik.
Das Medium Audio gehört längst nicht mehr nur uns Radiojournalisten. Mit dem Aufkommen der Podcasts vor gut 10 Jahren kann quasi jeder zum Radiosender werden und jeder kann auch zuhören. Seit einiger Zeit entdecken auch immer mehr Printredaktionen die Audiowelt für sich. Redaktionen, die bis dahin ja eigentlich nichts mit Audio am Hut gehabt haben. Und so kommt es, dass in den USA große Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post mittlerweile auch mehrere Podcasts anbieten.
Und auch hierzulande erweitern Zeitungen oder Zeitschriften ihr Angebot mit Podcasts. In dieser Woche hat sich Zeit Online dazu gesellt und gleich 3 Podcasts gestartet. Sandro Schröder hat sie sich für uns angehört.
Ab heute gibt es jeden Morgen Nachrichten, jede Woche Sex, alle 2 Wochen Arbeit. Nein, das ist kein Ausschnitt aus dem Leben eines Breitbandautoren, sondern das ist die Podcast-Strategie von Zeit Online, stolz verkündet auf Twitter. Nachdem die Redaktionen der Rheinischen Post und Spiegel Online mit eigenen Podcasts vorgelegt hatten, zieht jetzt auch die Online-Redaktion des Zeitverlags nach. Und das mit gleich 3 Formaten. Ein werktäglicher Nachrichtenpodcast namens Was jetzt? Dann der wöchentliche Sex-Podcast Ist das normal? Und das 2-wöchentliche Interviewformat Frisch an die Arbeit. Ergibt zusammen das wahrscheinlich auf Downloadzahlen optimierte Podcast-Trio aus Nachrichten, Sex und Interviews. Der Zeit-Online-Chefredakteur Jochen Wegner gibt dabei ganz offen zu, mit der Podcast-Initiative spät dran zu sein. Aber mit diesem Trio will er den Nachteilen der Audiowelt umso schneller wettmachen.
Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 13.
Was jetzt dürfte das Flaggschiff der Zeit Online-Podcasts werden. Die werktäglichen Episoden sind immer knapp unter 10 Minuten lang und werden morgens um 5.55 Uhr veröffentlicht. Pünktlich für den Arbeitsweg vieler Pendler.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
An Was jetzt arbeiten 3 Redakteure, darunter Rieke Havertz am Mikrofon.
Ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online.
Sie wechselt sich mit der Radiojournalistin Diane Hielscher ab, die auch bei Deutschlandfunk Nova moderiert. Unterstützt wird das Team von der erfahrenen Podcast-Produzentin Maria Lorenz. Das inhaltliche Konzept von Was jetzt? 2 kurze Nachrichten zu Beginn, dann folgen Interviews mit Zeit Online-Redakteuren zu aktuellen Themen.
Wie macht Martin Schulz Wahlkampf? Wir haben unsere SPD-Expertin, die ihn begleitet, im Studio und fragen unseren Redakteur aus dem Digitalressort, ob er denn eigentlich das neue iPhone...
Die Idee von Was jetzt erinnert stark an The Daily, den ebenfalls werktäglichen und mittlerweile sehr erfolgreichen Podcast der New York Times. Frei nach dem Motto, gute Ideen erkennt man daran, dass sie kopiert werden.
From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
In der Umsetzung bleibt Was jetzt von Zeit Online aber weit hinter dem US-Vorbild zurück, zumindest in Radiomacherohren. Die Nachrichtenauswahl ist zum Weitererzählen am Frühstückstisch zu unaktuell und für den Smalltalk in der Mittagspause nicht hintergründig genug. Außerdem leiden die Interviews von Was jetzt hörbar unter dem strengen Schnitt für die 10-Minuten-Marke, so wie hier im Gespräch von Diane Hielscher und Digitalredakteur Patrick Beuth über das neue iPhone.
Ich persönlich?
Ja!
Ach, ich hab ja ein Diensthandy. oder Testgeräte.
Dankeschön, Patrick.
Wenn Was jetzt das Podcast-Aushängeschild ist, dann sind die beiden anderen Podcasts die Leuchtreklame und sollen die Marke von Zeit Online möglichst breit bekannt machen. Ist das normal, ist eine Sexkolumne zum Hören und in seriös. 2 Wissenschaftsredakteure reden hier mit einer Sexualtherapeutin und wollen gemeinsam
Fragen beantworten zu einem sehr vielfältig spannenden, weil so ziemlich alle betreffenden Thema Sex.
Frisch an die Arbeit ist ein Interviewformat mit Prominenten, basierend auf einem Fragebogen des Schriftstellers Max Frisch mit
25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
Sex und Prominente. Das ergibt zusammen das Brot und Butter der Podcast-Speisekarte. Das ist wenig überraschend, aber geht immer gut. zumindest der verspätete Podcast-Aufschlag, scheint Zeit Online erstmal gelungen zu sein. Chefredakteur Jochen Wegner berichtet über sechsstellige Abrufzahlen pro Folge. Dazu belegte das Trio aus Nachrichten, Sex und Interviews von Zeit Online am Donnerstag gleich die Plätze 1 bis 3 in den deutschen Charts von Apple Podcasts. Die nächsten Podcasts sind laut Jochen Wegner auch schon in der Entwicklung. Da bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens, wie nachhaltig wird das Podcast-Engagement von Zeit Online sein? Und zweitens, welcher Verlag, welche Online-Redaktion entdeckt als nächstes die Audiowelt für sich?
Ja, wir sind gespannt. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Erstmal aber geht's weiter mit Netzmusik von Braylitz, Pearl Killing for Fun. Nature would not intervene. Nothing stood in our way. Driven by a strange force within. Not a need for the prey. The silence after the shrieks died down. Was broken by laughter. A child. Vor über 3 Jahren hat Edward Snowden zahlreiche, teils geheime NSA-Dokumente veröffentlicht und damit den größten Überwachungsskandal der Geschichte aufgedeckt. Viele dieser Dokumente wurden seitdem von Journalisten und Wissenschaftlern analysiert und ausgewertet.
Trotzdem ist der NSA-Skandal bis heute nicht restlos aufgeklärt. Viele der Überwachungspraktiken werden immer noch fortgeführt und zum Teil legalisiert oder sogar ausgebaut. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung scheint das Thema keine große Relevanz mehr zu besitzen.
Seit dieser Woche gibt es in Berlin eine Ausstellung, die zum Ziel hat, genau das zu ändern. Signals, so der Titel, beschäftigt sich mit der künstlerischen und medialen Aufarbeitung der Snowden-Dokumente und möchte damit die Brisanz des Überwachungsskandals für die Besucher der Ausstellung erfahrbar machen.
Dennoch, die Ausstellung ist fast ein bisschen versteckt, kein repräsentativer Ort, keine große Bühne für das Thema. Ich habe mich von Magdalena Zaube, einer der Kuratorinnen, durch die Ausstellung führen lassen.
Also wir sind hier in Berlin in den Diamond Paper Studios und jetzt schauen wir uns die Arbeit von Sasaibot an. Die haben sich damit auseinandergesetzt, die ästhetische Sprache der NSA ein bisschen auseinanderzunehmen und haben einen eigenen Remix des PRISM-Programms entworfen und haben die Farben des Prismas aufgegriffen und haben versucht, das Ganze so ein bisschen poppig aufzubereiten und dann an ihre 250.000 Twitter-Follower geteilt, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, hey, es gibt diese Programme, so sehen solche Slideshows dazu aus. Wir haben das mal ein bisschen aufbereitet, sodass ihr euch das überhaupt anguckt, damit es so ein bisschen was hermacht.
Und dann also letztlich sieht es ja auch so aus wie die Snowden-Files selber. Ich sehe ja auch noch das NSA-Logo links oben in der Ecke. Ansonsten sind es wie so PowerPoint-Folien, eben nur ein bisschen bunter und reduzierter als das Original, könnte man sagen,
genau,
oder?
Genau. Also es ist eine eigene sozusagen Verwertung dieser Files, um halt mit so einem kritischen Blick, also die haben teilweise halt auch, wenn man da ganz genau reinschaut, Sachen so ein bisschen verändert und haben dann auch, wenn sie das in Social Media gepostet haben, halt so kritische Fragen zu Themen wie Überwachung gestellt.
Lass uns doch mal zum Star der Ausstellung gehen, Laura Poitras, wahrscheinlich die bekannteste Künstlerin und auch Journalistin, die ja auch die Snowden-Files mit begleitet hat oder den Veröffentlichungsprozess mit begleitet hat und die erste Journalistin überhaupt war, die mit Snowden Kontakt hatte. Und jetzt stehen wir auch schon davor, vor einer Holzwand und da sind letztlich auch Papierstücke drauf gepinnt. Was sehen wir denn da drauf?
Also hier sieht man halt in Ausschnitten verschiedene Arbeiten, die Teil dieses Signals-Projekt sind. Und die Arbeit von Laura Poitras und Henrik Moltke, der das mit ihr zusammen gemacht hat, ist der Anarchist Image Index. Und da ging es eigentlich darum, dass sie so in Drone-Feeds, also in die Feeds der Drohnen hineingeschnitten haben.
Also wir sehen sozusagen ein paar letztlich sozusagen Drohnenfilme, also von den Kampfdrohnen.
Genau.
Und da gibt es jetzt so ein, für mich sieht es aus wie eine rote Glitch-Datei irgendwie, so ähnlich.
Ja, genau, ich glaube, das haben die ganz stark versucht aufzugreifen. Natürlich müssen die Kunstwerke immer für sich selbst sprechen und so, aber meine Interpretation ist auch, dass man einfach in diesem Bild, was du jetzt als Glitch bezeichnet hast, ja, so eine bestimmte eigene Ästhetik auch sehen kann und Farben, die daran vorkommen und dass man einfach auch nur davor steht und sieht, wow, solche Bilder werden irgendwie in unserer digitalen Welt erzeugt und die bekommen wir sonst nie zu sehen.
Was ich auch sehr faszinierend finde, man kann in dieser Ausstellung, ich will es jetzt mal so sagen, sich die Files mit nach Hause nehmen. Also es gibt sozusagen, die Snowden-Files sind ja veröffentlicht worden, das heißt, sie sind zugänglich. Und ihr macht sie auch nochmal zugänglich euren Besucherinnen und Besuchern. Wie genau funktioniert das?
Ja. Also es ist halt so, dass die Ausstellung in zwei Bereiche unterteilt ist. Wir sind jetzt sozusagen aus dem Frontend ins Backend gegangen, so wie man das vielleicht auch von einem Computer oder einer Software kennt. Also es gibt immer das Vorne und das Hinten. Und jetzt sind wir sozusagen im hinteren Bereich, im Maschinenraum, wo man einfach alles auch anfassen kann, ne, wo man mit der Kunst interagieren kann und in diesem Fall halt mit den Snowden-Files. Und da gibt es zwei Objekte, die dafür ganz wichtig sind. Das eine ist die Arbeit von Julian Oliver. Der hat sogenannte Templates entworfen. Also der hat anhand von verschiedenen NSA-PowerPoint-Präsentationen so eine Vorlage geschaffen, mit der jeder Nutzer im Internet, aber auch hier bei uns in der Ausstellung sozusagen seine eigenen NSA-PowerPoints entwickeln kann.
Also genau. Können wir das einfach mal machen? Also vor uns steht tatsächlich ein Laptop, an den kann man sich dann setzen und hat dann direkt so eine Open-Source-Software natürlich für PowerPoint. Ja. Vor sich sehen. Ja. Und da sind also jetzt die Snowden-Files drin.
Genau. Und da kann man dann als Nutzer einfach selber eintragen, was ist eigentlich für mich wichtig in meinem Überwachungsprogramm. Und die erste Folie lautet dann die Überschrift des Something-Something Exploitation Process. Und da kann man dann selber sich sozusagen ausdenken, wo man eigentlich zum Beispiel abhören will oder wo man Daten abgreifen will und dann direkt auch hier bei uns einfach ausdrucken und mit an die Wand hängen.
Also jetzt kommt da unser Snowden-File direkt aus dem Drucker rausgeschossen. Es gab ja auch Probleme bei einigen Künstlern und Künstlerinnen, also wo es darum geht, dass die Kunstwerke gar nicht unbedingt gesehen werden können. Zwar in dieser Ausstellung jetzt hier, aber anderswo in der Welt nicht. Was hat es damit auf sich?
Ja, wenn man zum Beispiel jetzt mit einem der Kunstwerke, das nennt sich Snowden Archive in a Box, das ist sozusagen das gesamte Snowden-Material auf einem kleinen Computer mit einem WLAN versehen, sodass man sich einloggen kann und von dort aus sozusagen die Snowden-Files angucken kann. Wenn Künstler das in den USA vorstellen, dann müssen sie eine Warnung vorbereiten, voransetzen, dass wenn ein Regierungsmitarbeiter da sein sollte, der darf sich das nicht angucken, weil er sich sonst strafbar machen würde. Oder er muss sich zumindest darüber bewusst sein, dass er oder sie eine Straftat begeht, weil diese Files, auch wenn sie sozusagen geleakt wurden in den USA, immer noch als klassifiziertes Material gelten. Und das ist schon ziemlich verrückt, finde ich. Also dass es sozusagen Kunstwerke gibt, wo man sich dann die Augen zuhalten muss.
Sie müssen sich aber erfreulicherweise nicht die Augen zuhalten, sondern Sie können sich die Ausstellung Signals zu den Snowden-Dokumenten in Kunst, Medien und Archiven noch bis zum 26. September anschauen, und zwar in den Berliner Diamond Paper Studios in Berlin-Mitte in der Köpenicker Straße ist das. Wir haben das aber verlinkt auf unserer Website, da können Sie nochmal nachschauen.
Für mich scheint es ja so ein bisschen so, es gab die Leaks 2013, dann natürlich die Berichterstattung darum, ein Riesenhype um dieses Thema, zumindest vor allen Dingen auch in Deutschland. Und dann natürlich die Aufarbeitung dieser Berichterstattung. Und jetzt ist die Kunst dran.
Deckel drauf oder
wie? Ja, Deckel drauf glaube ich nicht, aber es ist schon so, ich glaube, es zeichnet sich so ein Ende der Verwertungskette irgendwie ab, weil die Medien, die sind satt, die interessiert das Thema eigentlich nicht mehr, weil politisch auch letztlich wenig passiert ist. Und ich glaube, damit ist so zumindest der letzte Punkt wahrscheinlich der Aufarbeitung halt gefunden.
Na, ich hoffe das nicht, aber ich glaube es vor allem auch nicht, weil es sind für mich immer so Parallelwelten. Wir haben es ja auch beim NSU-Prozess, gibt es ja Literatur drüber, gibt es glaube ich auch Theaterstücke drüber, also gibt es so eine parallele Verarbeitung. Bei der RAF haben wir es ja bis heute noch, Filme und so weiter. Und ich glaube, das ist eher nochmal eine andere Möglichkeit für Künstler, die Themen aufzuarbeiten. Sie können andere Fragen stellen, mit ihnen redet man anders, sie haben auch mehr Zeit, vielleicht dann auch mehr Geld und haben mehr Freiheiten. Also darum ist es für mich eher so ein Parallelstrang. Aber du hast sicher recht, dass das erst sehr spät kommt, wenn sich andere schon weitgehend daran abgearbeitet haben. Das mag sein, ja.
Aber glaubst du, dass das gesellschaftlich auch nochmal was bewegt? Oder ist es eben tatsächlich nur die künstlerische Aufarbeitung für den Künstler eben selbst? Weil ich würde jetzt behaupten, das rüttelt jetzt die Gesellschaft auch nicht mehr wach.
Na, das ist ja das große Thema, warum diese ganze Überwachungsskandal niemanden so richtig hinterm Ofen hervorlockt. Das glaube ich nicht, dass da sich nochmal bewegt. Da glaube ich, muss erst was passieren. Also muss irgendwas passieren, dass die Leute wach werden und feststellen, was geschehen kann, wenn so viel überwacht wird, wie es ja derzeit der Fall ist.
Würdest du nochmal in die Ausstellung gehen und dich auch nochmal ein bisschen wachrütteln lassen?
Auf jeden Fall, würde ich mir angucken, ja.
Also ich muss sagen, ich fand es tatsächlich sehr spannend, dass man also so mit den Dokumenten selber interagieren konnte. Und das ist eben sowas, was glaube ich im Alltag eben nicht passiert. Man liest immer wieder davon, aber wer hat wirklich schon mal in die Originaldokumente reingeschaut und wer hat vielleicht auch mal, ja, also eine Interaktion war ja auch, dass man so ein Dokument selber umschreiben konnte. Und sowas so intensiv und so direkt setzt man sich sonst mit den Dokumenten nicht auseinander. Und das fand ich schon, muss ich sagen, wirklich sehr spannend. Und da kann ich mir vorstellen, wer das dann mal gemacht hat, der findet doch nochmal irgendwie einen anderen Zugang. Das muss ich dann an der Stelle wahrscheinlich doch schon nochmal gestehen.
Ja, wir hatten mal ein ähnliches Projekt hier vorgestellt. Moritz Metz hatte das gemacht, wo er sozusagen sich hat verfolgen lassen, sich tracken lassen. Und das haben wir hier auch bei Breitband abgespielt. Und ihm wurde das dann auch ganz unheimlich, als dann plötzlich ein Anruf kam, der sagte, wir wissen, wo ihre Tochter ist. Und so, also als er plötzlich mitbekam, was es bedeuten kann, wenn man überwacht und verfolgt wird.
Wir bleiben jetzt aber erstmal bei der Kunst, weniger bei der Überwachung. Wir kommen nämlich zur nächsten Netzmusik. Und zwar kommt die von den Franzosen In Love with a Ghost. Die waren hier schon häufiger mal bei uns zu Gast. Ihre Musik ist ganz träumerisch mit weichen Melodien, die dann wieder durch harte Beats und Bässe durchbrochen wird und ja fast geisterhaft oft mit atmosphärischen Sounds anmutet. Wie hier auch im Song I Know It's Not Easy, But You're Not Alone Anymore. Thank you.
Für alle Internet- und Medieninteressierte ist der Monat Mai im Jahr immer ein ganz besonderer. Da findet nämlich immer in Berlin Deutschlands und man kann, glaube ich, auch sagen, Europas wichtigste Internet- und Gesellschaftskonferenz Republika statt. Und das Schöne ist, man muss jetzt nicht mehr warten, bis wieder Mai wird.
Das Konzept geht nämlich mittlerweile auf Reisen. Neben Dublin war die Republika nun von Montag bis Mittwoch auch zum ersten Mal in Thessaloniki zu Gast. Nach den Krisenjahren herrscht in Griechenland nämlich Aufbruchsstimmung, gerade im digitalen Sektor. Rund 400 Startups haben sich seit 2010 allein in Thessaloniki gegründet. Geld aber verdient kaum jemand. Viele Kreative wandern nach Deutschland oder auch nach Großbritannien ab.
Ja, nun fragt man sich, warum profitieren weder Staat noch Arbeitsmarkt von der aufstrebenden Branche? Dieser Frage ist Florian Schmitz in Thessaloniki auf den Grund gegangen.
Die Reformen sind es, Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden.
Immer noch befindet sich Griechenland im Krisenmodus. Daher war die Überraschung groß, als Premierminister Alexis Tsipras in der letzten Woche das Ende der Krise ankündigte. Für August 2018 ist der historische Moment geplant, dann also, wenn das internationale Kreditprogramm zur Rettung des Landes ausläuft. Vor allem in den digitalen Sektor setzt Athen große Hoffnung, um in Zukunft auf eigenen Beinen zu stehen. Und ja, die Branche ist im Auftrieb, weiß auch Padelis Agilidis, Leiter eines Innovationshubs in Thessaloniki. Seit 2010 haben Begriffe wie Innovation oder Startup ihren Weg in die griechische Wirtschaft gefunden, sagt er. Vor der Krise war der große Traum eher, irgendwo im öffentlichen Sektor eine sichere Beamtenstelle zu ergattern. Ein eigenes Unternehmen, das roch nach Ärger mit dem Finanzamt und Absprachen mit windigen Politikern.
Wir haben in Griechenland schon immer ein Problem mit Unternehmertum gehabt. Und das hat nicht nur mit der Regierung zu tun. Es geht auch um die Einstellung an sich. Das Wort Unternehmer weckt bei vielen Griechen eher negative Assoziationen. Nicht so wie in anderen Ländern. Da ist der Unternehmer jemand, der etwas kreiert. Da geht es um Produktion, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze und um Wohlstand. In Griechenland ist das anders. Und das spiegelt sich wieder in Gesellschaft und auch Politik. Bisher war keine Regierung dem Unternehmertum positiv gesinnt.
Die neue Regierung aber hat gelernt, wagt Agilidis eine vorsichtige Einschätzung. Doch vor allem war es die junge Generation, die mit den alten Marotten gebrochen hat und ihre eigenen Wege geht. Und in der Tat wächst die Wirtschaft in Hellas. Doch wem kommt das zugute? Yannis Stefanidis zum Beispiel merkt kaum etwas von Aufschwung. In seiner IT-Agentur bietet er den Kunden das Komplettpaket Webseite, Social Media, SEO, Copywriting, Buchungssysteme. Viele Hotelbesitzer in Griechenland leben internettechnisch noch im Mittelalter, sagt er. Sie brauchen Unterstützung, um sich auf dem Online-Markt zu präsentieren. Er aber profitiere kaum davon. Bei dem, was er jährlich an den Fiskus abdrücke, sei Wachstum ausgeschlossen. Und noch etwas macht ihm zu schaffen, das Braindrain-Phänomen.
Wir haben ein ernsthaftes Problem. Im letzten Jahr ist unser Chefentwickler gegangen. Ende des Monats geht auch unser Neuer. Beide sind jetzt in den Niederlanden, wo sie gute Gehälter bekommen. Solche Summen aber können wir uns nicht leisten. Unser Problem ist, dass wir diese Leute ausbilden, nicht nur in der Uni, sondern auch in den Unternehmen selbst. Dann werden diese Leute abgeworben und ich habe im Endeffekt nichts davon. Für uns geht dann alles wieder von vorne los.
Damit steht er nicht allein da. Etwa 400.000, vor allem junge Berufstätige, haben seit Ausbruch der Krise das Land verlassen. Ähnliches gilt für Startups. Sobald sich Erfolg abzeichnet, wandern die jungen Firmen ins Ausland ab oder werden aufgekauft. Wer bleibt, tut dies vor allem aus persönlichen Gründen, wie zum Beispiel die 33-jährige Marini Kaliroi, Freiberuflerin im digitalen Sektor. Sie lebt gern in Griechenland und will nicht auswandern. Nicht zuletzt auch, weil ihre Auftragslage eigentlich gut ist. Trotzdem muss sie bei ihren Eltern leben. Der Grund: von jedem verdienten Euro gehen 65 Cent an den Staat und die Versicherung.
Als Freiberufler in Griechenland zu arbeiten ist schwer und es wird immer schwerer. Das größte Problem ist, dass die Steuern immer höher werden. Und nicht nur das. Andauernd ändern sich die Regeln, so ist man ständig dazu gezwungen, auf dem Laufenden zu bleiben und zu überlegen, ob man in einer neuen Situation wirtschaftlich überleben kann oder nicht. Bei jedem neuen Kunden muss man immer rechnen, ob man im Endeffekt Geld verdient oder ob man draufzahlt.
Dass sich daran bald etwas ändert, glaubt sie nicht. Und auch Ministerpräsident Tsipras sind in diesem Punkt die Hände gebunden. Saftige Steuererhöhungen waren eine Grundbedingung für das internationale Kreditprogramm. So wartet Griechenland auf Investoren, die genau aus diesem Grund nicht kommen werden. Und der theoretisch florierende Digitalsektor wird, trotz Innovation und hochqualifizierter Fachkräfte, dem Land nicht aus der Misere helfen.
Florian Schmitz über die Hürden, vor denen die griechische Start-up-Szene steht. Angesichts dessen ist es kaum verwunderlich, dass die erste griechische Republika auffällig leer geblieben ist. Nur wenige konnten sich wohl die für Griechenland vergleichsweise hohen Ticketpreise leisten.
Ja, und wir bleiben bei unerfreulichen Nachrichten. Der Londoner Singer und Songwriter Robin Gray hat mit The Hackney Gentrification Song ein Klagelied über sein geliebtes Stadtviertel Hackney geschrieben. All die alten Gebäude, Pubs und Fabriken werden nämlich niedergerissen oder umgebaut und durch teure Luxuslofts ersetzt. Eine erschreckende Entwicklung, die nicht nur in London ein Problem ist. Selten wurde es aber so schön in einem Protestsong besungen.
Know this place, it means the world to me. Knock it down, build flats, knock it down. The first place I really felt home in London. Knock it down, build flats, knock it down. Now my life is in bags and my heart's on my sleeve. Knock it down, build flats, knock it down. And there's so many memories I'd rather not leave. Knock it down, build flats, knock it down. Knock it down, 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 down. They won't stop till they've knocked it all down. Knock it down, 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 down. What will become of this town? When I moved here, the Four Aces Club still stood proud. Knock it down, build flats, knock it down. And the Vortex on Church Street was in with the crowd. Knock it down, build flats, knock it down. Now the George is up next in my dear studio. Knock it down, build flats, knock it down. Vogue says that Hackney's the in place to go. Knock it down, build flats, knock it down. Knock it down, 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 down. They won't stop till they've knocked it all down. Knock it down, 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 down. What will become of this town? Tesco's, they're popping up like unwelcome weeds. Knock it down, build flats, knock it down. And they just put a pound on the price of a PDA. Knock it down, build flats, knock it down. And the places we used to shoot pool, they're all gone. Knock it down, build flats, knock it down. While the prostitutes, pimps and drug dealers look on. Knock it down, build flats, knock it down. Knock it down, 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 down. They won't stop till they've knocked it all down. Knock it down, 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 down. What will become of this town? Knock it down, 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 down. They won't stop till they've knocked it all down. Knock it down, 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 down. What will become of this town?
Also Vera, ich möchte dir jetzt mal ein paar Überschriften der letzten Woche präsentieren. Sex Robot Armies, Hackers could program sex robots to kill. Are wild sex robots coming to kill us?
Ist mir auch begegnet, ja. Klingt spooky und klingt auch so, als würden die Sexroboter jetzt zu mordenden Maschinen werden. Dahinter steckt aber erstmal nur die Warnung eines australischen Sicherheitsforschers, dass sowas passieren kann.
Trotzdem hat diese Meldung den gesamten Globus überrannt. Die britische Boulevardzeitung Daily Star hat als erste davon berichtet, Sexroboter könnten gehackt werden und ihrem Besitzer oder, sagen wir vielleicht besser Nutzer an dieser Stelle, Verletzungen zufügen oder ihn sogar töten.
Und das war für unseren Kollegen Jochen Dreyer ein guter Grund, der Geschichte dieser Meldung auf den Grund zu gehen.
Oh, I love what's about to happen.
Darf ich vorstellen, Samantha, die Sexpuppe des spanischen Herstellers Cynthia Amatos und womöglich mit fast 4000 Euro auch eine der teuersten. Teuer ist sie allerdings nicht nur wegen jeder Menge Silikon, sondern sie enthält auch einiges an Silizium. Die Sexpuppen besitzen rudimentäre künstliche Intelligenzen im Sinne eines Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Google Home. Mit denen kann sie sich auch einfach unterhalten, sollte der Besitzer mal nicht da sein und sie muss sich im Bett langweilen.
Hey Google, I'm Samantha. Okay, got it. Hey Google, what's my name? Your name is Samantha.
Samantha ist kein lebensechter, menschlicher Sex-Android, wie man sie sich vielleicht in schlüpfrigen Science-Fiction-Filmen vorstellt. Es ist eine unbewegliche, relativ realistische Gummipuppe mit Sensoren, die auf Berührung reagieren. Sie hat Mikrofone und Lautsprecher für die Sprach-Aus- und Eingabe. Sie kann sich Events merken, mit wem sie interagiert. Sie soll sich sogar weiterentwickeln können und an die Vorlieben des Nutzers anpassen. Was im Zweifel so etwas bedeutet wie, kommt der Mann relativ schnell, wird das Orgasmusstöhnen schneller abgespielt. Ihr Gesichtsausdruck bleibt dabei immer gleich. Wahre Liebe eben.
I love the way you touch me.
Klar ist aber, natürlich wird dieser Markt in Zukunft wachsen und es werden intelligentere und beweglichere, natürliche und vermutlich auch extra unnatürliche Puppen auf den Markt kommen.
Alexa, open house camera. House camera functions loaded. Tell me the last three events.
Und hier kommt die Warnung des australischen Sicherheitsforschers Nick Patterson von der Daikin-Universität in Melbourne ins Spiel. Denn wenn diese Sexroboter oder irgendwelches Sexspielzeug mit dem Netz verbunden wird, mit Heimsystemen wie Alexa oder Google Home, wenn sie Kameras haben und sich wie andere Hausroboter bewegen können, dann können sie ein Sicherheitsrisiko werden. Denn was mit dem Netz verbunden ist, das kann gehackt werden. Das zeigte zum Beispiel erst kürzlich der argentinische Sicherheitsforscher Lucas Apa, als er den Hausroboter Alpha 2 mit einem Schraubenzieher eine Tomate zerstechen ließ. Und den Hausroboter Now nutzte er als beweglichen Spion. Alles durch ziemlich einfache Hacks der Software. Denn auf Sicherheit achten die Hersteller meist nicht besonders viel.
Das große Problem bei neuer Technologie ist, dass sie vor allem die Öffentlichkeit beeindrucken muss. Denn nur wenn die Unternehmen viele Geräte verkaufen, lohnen sich die hohen Investitionen in die Forschung. Deswegen investieren sie viel Geld in Marketing und zeigen die Roboter auf Konferenzen. Aber nirgends auf den Marketingseiten haben wir Sicherheitsfeature gefunden. Deswegen haben wir auch nicht viel erwartet.
In the marketing material there weren't any security feature.
Die Hacks von Lucas Apa fanden viel Beachtung in den Medien. Das Boulevardblatt Daily Star führte vermutlich deshalb zum Thema gehackte Roboter ein Interview mit einem anderen Sicherheitsforscher, eben mit dem Australier Nick Patterson. Er sagte, natürlich könnten auch vernetzte Sexroboter ein Risiko darstellen, wie alle Haushaltsroboter eben. Seine Aussagen sind recht konservativ. Auf E-Mail-Nachfrage bekräftigt er nochmal, dass er nie von Sex-Terminatoren gesprochen habe. Der Daily Star aber veröffentlichte seine Aussagen unter dem Titel Sex-Robot-Armies. Anfangs habe er noch versucht, seine Aussagen zu korrigieren, um seinen Namen nicht auf ewig damit verbunden zu wissen. Doch eine einmal viral gegangene Nachricht, vor allem zum Thema Sex und Killerrobotern, die ist nicht mehr einzuholen. Genauso wenig dürfte auch eine entgleiste Entwicklung von solchen Hausrobotern kaum noch einzuholen sein. Dabei gibt es genug Gründe für mehr Sicherheit, wie Lucas Apa bestätigt.
Selbst wenn du der Besitzer bist, die Hersteller haben immer noch Zugriff, eine Möglichkeit der Kontrolle. Wenn also das Unternehmen selbst gehackt wird, dann könnte man gleich alle Roboter auf einmal steuern.
Am Ende lernen wir aus der Geschichte des Killer-Sex-Roboters, dass dahinter ein ziemlich ernstes Thema steckt. IT-Sicherheit und Privatsphäre. Doch dürften die größten Profiteure folgende sein. Der Daily Star, der hat ordentlich Klicks und Reichweite gesammelt. Alle, die die Story ungeprüft übernommen haben, um das Gleiche zu erreichen, und Samantha, denn die kennen jetzt noch mehr Menschen, sogar sie.
This is amazing.
Jochen Dreyer über gefährliche Sexpuppen in den Schlafzimmern der Zukunft. Und wir müssen sie jetzt erstmal zurück in die Gegenwart holen, denn die sieht so aus, dass Breitband für heute am Ende angekommen ist und wir sie weiterschicken zu den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1.
Und zwar mit einer letzten swingig-funkigen Netzmusik. Der französische Beatmaker Pro Lita hat aus seiner Live-Playing-Tracks-EP 6 die Stimmung aufhellende Songs gesammelt, die ein wenig nach den französischen Kollegen von Daft Punk erinnern. Pro Lita spielt gerne mit Einflüssen und Samples aus verschiedensten Kulturen, was den einzelnen Liedern, wie auch Destiny, jeweils eine komplett eigene Stimmung verleiht.
Tja, und am Mikrofon verabschieden sich
Theresa Sickert
und Vera Linz. Wir danken fürs Zuhören und wir sagen
Tschüss.
Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The question is, have I learned anything about